Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Impfen, und zwar Impfen unter Immunsuppression bei neurologisch erkrankten Patientinnen und Patienten. Wann sind Impfungen erforderlich? Welche Impfungen sind erforderlich? Was ist zu beachten? Sind die Impfungen sicher? Sind sie überhaupt möglich? Darum geht es heute. Es ist ein interdisziplinäres Thema und deswegen habe ich heute auch interdisziplinäre Gäste und ich bin ganz froh, dass ich begrüßen darf Herrn Professor Jörg Schelling. Er ist niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin in einem wirklich riesigen Praxiszentrum. Ich habe mich da schon mal im Vorab informiert in Martinsried und er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Fachgesellschaft für Reisemedizin sowie Mitglied der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, lieber Kollege Grund.
Ja, und dann von neurologischer Seite zu meiner Verstärkung, Frau Professor Tanja Kümpfel. Sie ist Leiterin der neuroimmunologischen Ambulanz am Institut für klinische Neuroimmunologie des LMU-Klinikums in München. Herzlich willkommen.
Ja, auch schönen guten Morgen von meiner Seite an Sie beide, Herr Grond und Herr Schelling. Guten Morgen.
Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, natürlich auch auf meine Gäste. Und Frau Kümpfel, da ist mir eine Arbeit von Ihnen in die Hände gefallen, wo es um Fatigue-Symptomatik und nicht-invasive Hirnstimulation geht. Was ist daraus geworden?
Das ist leider nicht weitergegangen, weil die Kollegen, die sich da insbesondere auch mit beschäftigt haben, dann doch mehr, sag ich mal, von psychiatrischer Seite sich dem wieder angenommen haben. Und wir konnten es dann hier vor Ort nicht weiterverfolgen.
Schade, wäre heute ein hochaktuelles Thema geworden.
Ja, ist richtig, ja.
Herr Professor Schelling, ich komme jetzt so ein bisschen zum Thema Impfen. Was empfehlen Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten außer Impfung zum Infektschutz?
Ja, da wird man natürlich viel gefragt nach Vitaminen, die man so geben kann und darf. Da wird natürlich viel gefragt nach irgendwelchen anderen Medikamenten, die helfen können. Ich empfehle tatsächlich das, was immer vernünftig ist, nämlich auch im Herbst und im Winter einfach Temperaturwechsel zu machen, also rauszugehen, sich zu bewegen an die frische Luft. Hier sind natürlich Hunde oder Kleinkinder, wie in meinem Fall, sehr hilfreich, weil dann ist man auch wirklich draußen unterwegs, egal bei welchem Wetter. Und natürlich muss man sagen, ich bin auch ein großer Fan von, außer dem Waldbaden, auch von Saunagängen und anderen stimulierenden Temperaturwechseln. Also ich glaube, so insgesamt den Körper immer ein bisschen fit zu halten und ein bisschen zu aktivieren, ist, glaube ich, sinnvoll und besser als irgendwelche teuren Vitaminmischpräparate sich zu besorgen, die man ohnehin mit der Ernährung aufnimmt.
Dann bin ich ja ganz vorne mit dabei. Ich war heute Morgen schon unter der Außendusche eine Minute. Deswegen wirklich frisch.
Hervorragend.
Ja, Schelling, ich fange jetzt zum Thema Impfen an. Welche Rolle spielt das Thema Impfen überhaupt bei Immunsupprimierten? Haben Sie in Ihrer Praxis viele Fälle, die immunsupprimiert sind?
Nun, tatsächlich spielt das Thema leider aus meiner Sicht eine noch zu geringe Rolle. Die Immunsupprimierten rutschen oft unter dem Radar durch. Das heißt, in der Hausarztpraxis gibt es natürlich Menschen, die transplantiert sind, Menschen, die medikamentös immunsupprimiert sind, auch Menschen mit primären Immundefekten, aber auch im neurologischen Bereich Menschen, die eben schon immunsupprimiert sind aufgrund ihrer neurologischen Vorerkrankung. Und da muss man einfach aufpassen, dass man die wirklich auch findet und dass man die auch dann entsprechend beraten kann und auch impfen kann. Denn manchmal rutschen die so ein bisschen unter dem Radar bei uns allen durch. Also ich würde sagen, das Thema sollte eine Riesenrolle spielen, spielt aber leider bis jetzt nur so eine Nebenrolle. Und das ist eigentlich wirklich schade, denn es ist ein relevantes Thema. Und natürlich sind es nicht Hunderte von Patienten in der hausärztlichen Praxis. Aber die paar Patienten, die es betrifft, die brauchen ganz besonders viel Zeit und Engagement und auch Verstand.
Ich erinnere mich, wir hatten schon mal ein Gespräch zu dem Thema, dass in Ihrer Praxis das wirklich sehr stark systematisiert ist. Sie sagten mal, da geht keiner raus, der keinen vollen Impfschutz hat.
Nun, das ist natürlich klar, vielleicht bin ich da jetzt auch nicht das typische Beispiel, aber wir versuchen jeden Patienten, der neu in die Praxis kommt, wirklich schon beim zweiten, dritten Termin spätestens den Impfpass einzusammeln und dann entsprechend einzugeben. Wir versuchen auch über die Praxissoftware die Diagnose Immunsuppression sehr schnell zu kodieren, und da wir eine Impfsoftware verwenden, wird aus dieser Diagnose dann eben auch im Regelfall schon ein STIKO-konformer Impfplan generiert. Also wir sind da schon sehr dahinterher und auch die Leute regelmäßig dran zu erinnern, aber eben natürlich auch dann das Umfeld. Also das ist eine strukturelle organisatorische Herausforderung, aber wenn man dann damit erfolgreich ist und die Menschen auch wirklich raussuchen kann, rausfinden kann und dann auch beraten kann, ist es auch ein tolles Erfolgserlebnis.
Frau Kümpfel, wie ist es bei Ihnen? Da müsste das ja auch eine große Rolle spielen, das Thema Impfen bei immunsupprimierten Patientinnen.
Ja, ich kann mich da so ein bisschen dem Kollegen Schelling anschließen. Also es spielt tatsächlich inzwischen eine wahnsinnig große Rolle bei uns in der täglichen Arbeit in der Ambulanz, dass wir eigentlich also täglich mit unserem Patienten hier sitzen und neben Besprechung der Diagnose, Beispiel Neudiagnose MS, immer das Thema Impfen auch ansprechen, jeden Tag. Und das hat sich unglaublich verändert, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren. Also mit Beginn der ganzen neuen Immuntherapien, die wir einsetzen können. Und das gehört inzwischen auch fest hier zur Fortbildung der jungen Kollegen und Kolleginnen, die hier anfangen, dass sie eben auch über dieses Thema Bescheid wissen und dass sie das auch ansprechen mit ihren Patienten. Leider ist es so, dass einem manchmal natürlich ein bisschen die Zeit fehlt, da in die Tiefe zu gehen. Und ganz oft ist es auch so, dass die PatientInnen, die dann kommen, zum Beispiel einen Impfpass gar nicht dabei haben oder auch nichts mehr wissen über ihre Impfungen von früher. Und wir müssen es dann auch weiter delegieren an die betreuenden Hausärzte und verlieren tatsächlich vielleicht auch öfters den einen oder anderen dann aus dem Auge, weil wir sind eine Spezialambulanz und sehen die Patienten einmalig manchmal auch nur und dann erst in 2-3 Jahren wieder und wissen dann manchmal oft gar nicht, was ist denn daraus geworden, wenn wir sagen, sie müssen ihren Impfstatus aktualisieren.
Eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt, deswegen stelle ich sie schon jetzt, damit ich sie näher nicht vergesse. Was ich am häufigsten gefragt werde von Patientinnen und Patienten ist, ist denn so eine Impfung nicht Schub auslösen, wenn ich zum Beispiel eine MS habe? Können Sie da mal ein klares Statement zu sagen?
Das klare Statement ist nein, es ist nicht schubauslösend und das ist auch die Aufklärung, die wir hier machen müssen, dass wir eben sagen müssen, Impfungen sind gut und wichtig für sie und sie dürfen impfen, weil wir haben immer noch sehr große Vorbehalte von unseren PatientInnen, die mit Autoimmunerkrankungen kommen, weil da eben noch eine große Unsicherheit ist, darf ich denn überhaupt impfen? Ganz unabhängig von Impfstoff, da ist immer noch so, schwebt immer noch so drüber, ich darf mich nicht impfen, weil ich habe eine Autoimmunerkrankung.
Und das egal welche Impfung, ich kann alle nehmen.
Naja, da müssen wir dann differenzieren jetzt sozusagen, ob jemand schon behandelt ist. Das kann Herr Schelling dann vielleicht nochmal besser ausführen. Also unter Immunsuppression können wir ja mit Lebendimpfstoff nicht mehr impfen. Wir haben aber oft den Patienten natürlich bei uns noch auch vor Beginn einer Immuntherapie und dann kann man mit allem impfen. Da muss man einfach den Gesamtimpfstatus der Patienten sich anschauen. Und wir haben immer wieder auch jetzt, gerade in der jüngeren Generation, und wir haben ja junge Patientinnen mit vor allem mit Multipler Sklerose, die beispielsweise nicht gegen Masern, Röteln und Mumps geimpft sind.
Ich habe jetzt gerade gefragt, mit allen Impfstoffen, da komme ich jetzt auf Sie, Herr Schelling, könnten Sie uns gerade noch mal eine Systematik der Impfungen geben?
Ja, sehr gerne. Also es ist ja schon angesprochen worden, dass wir immer unterteilen in unserem Impfsystem in Lebend- und Totimpfstoffe. Und Lebendimpfstoffe gibt es ja fast nicht mehr, also gar nicht mehr so viele. Die kann man ja an einer Hand eigentlich abzählen. Das ist Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, die es ja auch kombiniert als Impfstoff gibt. Das sind dann Reiseimpfungen wie Gelbfieber, Dengue oder der Lebendimpfstoff für Chikungunya. Aber ansonsten alle anderen Impfungen, die wir so kennen, von Tetanus über FSME, also die sogenannte Zeckenimpfung für die Hirnhautentzündung, über klassische Reiseimpfungen wie Tollwut oder auch Hepatitis bis hin zu Meningokokken, sind alles Totimpfstoffe. Und die STIKO teilt es in so 5 Kategorien ein. Da gibt es die Standardimpfung, das ist die, die wir eigentlich alle haben sollten, unabhängig davon, ob wir immunsupprimiert sind oder nicht. Die sogenannten Auffrischungsimpfungen, die dann eben im Laufe des Lebens aufgefrischt werden sollen. Die beruflichen Impfungen, die auch jeden betreffen, unabhängig von Immunsuppression, abhängig von seinen beruflichen Tätigkeiten, zum Beispiel auch uns im medizinischen Bereich. Und eben dann die Reiseimpfungen. Aber für die Immunsupprimierten sind vor allem ganz, ganz wichtig die Indikationsimpfungen, die eben zusätzlich zu den Standardimpfungen erfolgen sollten. Die Standardimpfungen kennen wir alle, das ist Tetanus, Diphtherie, Polio, also Kinderlähmung, Pertussis, Keuchhusten, je nach Region, in der wir leben, auch noch die FSME und dann je nach Alter, teilweise auch schon altersbedingt, ab 60 eben Herpes Zoster, also Gürtelrose, Influenza und die Pneumokokken. Und jetzt kommen eben bei Immunsupprimierten dann noch andere Impfungen dazu.
Gibt es da welche, die Sie besonders hervorheben möchten?
Nun, also tatsächlich sollte man bei Immunsupprimierten die Hepatitis B auf jeden Fall betonen. Ganz wichtig, dass man einen sicheren Hepatitis B-Schutz hat, wenn es doch da mal zu Kontakt mit infektiösen Materialien kommt. Die Pneumokokken sollten auf jeden Fall auch schon vor dem 60. Geburtstag geimpft werden. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Impfung. immer ein bisschen vergessen und tatsächlich deswegen eigentlich muss man die richtig dick anmarkern. Es sind die Meningokokken, also die Hirnhautentzündung, die bakterielle, eben gegen alle Serogruppen, gegen die wir impfen können. Also ACWY und B ist ganz, ganz wichtig. Die Influenza sollte man eben auch vorziehen, also auch nicht bis zum 60. Geburtstag warten. Gilt genauso für Herpes Zoster, also Gürtelrose. Und auch die FSME, also die Hirnhautentzündung. Und dann kann man bei Immunsupprimierten auch darüber diskutieren, gerade wenn sie vielleicht auch sexuell noch aktiv sind, auch jünger sind, ob man eben die HPV-Impfung macht, also für das humane Papillomvirus, weil da ja auch durchaus noch ein Infektionsrisiko besteht. Und dann bleiben Immunsupprimierte sicherlich auch in der jährlichen Covid-19-Auffrischung immer gebunden, weil die auch natürlich notwendig und sinnvoll ist. Und jetzt seit dieses Jahr im Sommer haben wir noch eine zusätzliche Empfehlung, nämlich eben die RSV-Impfung, die als Standardimpfung ab 75 ist und als Indikationsimpfung ab 60, aber wo man eben auch mittelfristig sicherlich bei jüngeren Immunsupprimierten impfen kann. Und die Lebendimpfungen, die schon angesprochen worden sind, gerade Masern, Mumps, Röteln und Windpocken, die gehen halt leider unter immunsupprimierender Therapie nicht mehr. Die muss man halt dann im Zweifelsfall vorziehen oder eben dann letztendlich vor allem das Umfeld impfen.
Das ist ja jetzt eine ganze Menge, Frau Kümpfel, bei Ihren Patientinnen und Patienten. Ist der Impfstatus gut? Man könnte ja denken, das sind Patientinnen und Patienten, die sehr gut aufgeklärt sind, die sehr bewusst mit ihrer Erkrankung umgehen. Wie sieht das in der klinischen Realität aus mit den Impfungen?
Also leider müssen wir sagen, dass das in der klinischen Realität eher nicht so gut aussieht. Das fängt eben schon damit an, dass oft gar keine, wie soll ich sagen, sogenannte Awareness gegenüber Impfungen vorhanden ist. Also die Patientinnen gar nicht wissen, was sie alles gehabt haben. Das Impfbuch ist verloren gegangen, ist nicht auffindbar etc. Solche Dinge. Und eben immer noch diese Vorbehalte bestehen gegenüber Impfungen. Also es ist kein Thema, wo die Patientinnen gut aufgeklärt sind. Sie sind oft gut aufgeklärt, zum Beispiel über ihre Erkrankung, haben sich da viel belesen. Beispiel Multiple Sklerose, kann man unglaublich viel nachlesen, wissen viel über Medikamente. Aber wir stellen fest, dass gerade das Thema Impfen sehr, sehr vernachlässigt ist und dass man da sich eben auch dann die Zeit nehmen muss, um darüber eben zu sprechen, was jetzt da zu tun ist, bevor man beispielsweise mit einer Immuntherapie beginnt. Jetzt haben wir halt oft auch das Thema, dass die PatientInnen dann auch in einer aktiven Phase ihrer Erkrankung sind. Und dann müssen wir eben abwägen, was wir tun und schauen. Normalerweise ist es uns immer am liebsten, in einer stabilen Phase der Erkrankung die Impfungen durchzuführen. Und manchmal haben wir diese Zeit gar nicht. Und dann ist es eben eine gewisse Abwägungssache, ja.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es so ein bisschen komplexer ist. Herr Schelling, wenn Sie das Komplexe für uns mal so in ein paar Merksätze zusammenfassen wollen, die wir mit nach Hause nehmen quasi nach dem Podcast.
Also der wichtigste Merksatz ist sicherlich, dass man immer Totimpfstoffe anwenden kann. Also das können Sie vor der Therapie machen, auch letztendlich auch während der Therapie, auch letztendlich, wenn eine immunsuppressive Therapie modifiziert oder verändert wird. Also Totimpfstoffe können immer und zu jeder Zeit an jedem Wochentag und bei jeder Therapie angewendet werden. Und bei den Lebendimpfstoffen ist die Regel ganz einfach. Man sollte eben versuchen, idealerweise 2 Wochen, besser 4 Wochen, bei manchen Immunsuppressiva sogar eher 6 Wochen, aber ich sag mal 4 Wochen ist schon mal eine gute Hausnummer, bevor man mit der Therapie beginnt, damit fertig sein. Also das kann man dann machen, wenn man einen Puffer hat von ein paar Wochen, dann sollte man eben vorher die Impfung machen. Und dann ist es auch gar kein Problem, wenn die Therapie einfach noch einen gewissen Abstand hat. Und die dritte Regel ist eben grundsätzlich unter immunsuppressiver Therapie oder in einem akuten Schub dann eben keine Lebendimpfstoffe. Aber wir sprechen hier wirklich, wenn es jetzt nicht um Reisetätigkeit geht, letztendlich praktisch nur um die Masern, Mumps, Röteln und Windpockenimpfung. Und es ist ja davon auszugehen, dass die meisten Menschen hoffentlich hier einen Impfschutz haben sollten. Es gibt leider genügend, die es noch nicht haben. Aber ich glaube, dieses Thema den Lebendimpfstoffen ist manchmal in der Realität gar nicht so dramatisch, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass wir Totimpfstoffe alle nehmen können. Da ist so viel dabei, was wichtig ist. Die Meningokokken, die Pneumokokken, die Influenza. Ich sage mal so, gegen die meisten Krankheiten können wir immer und zu jeder Zeit impfen und immer und zu jeder Zeit einen gewissen Schutz aufbauen.
Frau Kümpfel, ich muss mich jetzt mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wenn wir eine neue Diagnose stellen, quasi einer neuroimmunologischen Erkrankung, bevor wir eine Therapie beginnen, dass wir dann nochmal durchatmen quasi und sagen, wie ist es denn jetzt mit den Impfungen? Weil wenn wir unter einer Therapie sind, wird es ja manchmal schwieriger mit den Impfungen. Nehmen wir uns diese Durchatempause? Das ist mir gar nicht so präsent. Wie ist es bei Ihnen?
Wir versuchen sie uns, wenn möglich, zu nehmen. Aber tatsächlich deshalb ist ja dieses Impfthema auch jetzt so präsent geworden für uns, weil wir mit der Veränderung der Therapielandschaft und weil wir ja auch inzwischen früh bei diesen Erkrankungen hocheffektive Therapien einsetzen. Stichwort B-Zell-depletierende Therapie wird heutzutage viel häufiger schon nach dem ersten Ereignis eingesetzt in der hochaktiven Phase der Erkrankung. Und da ist es eben manchmal tatsächlich schwierig, dann noch durchzuatmen und sich diese Zeit zu nehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gut, sind wir eine Spezialambulanz. Wir haben eben viele dieser sehr aktiven Patienten, wo wir eher uns dann auch entscheiden, mit einer Therapie zeitnah zu starten und nicht vorher zu impfen. Weil wir haben ja beispielsweise einen Patienten mit einem schweren Erstmanifestation, einen Schub, hochaktive Erkrankung, viele Läsionen. Dann starten wir erstmal mit Cortisontherapie. Wollen dann, dass der Patient sich stabilisiert und starten dann in manchen Fällen eben doch auch zeitnah mit so einer Therapie. Und dann können wir diese Auffrischungsimpfungen oder Impfstatusüberprüfung machen wir dann parallel letztlich und entscheiden dann, wann wir vielleicht sogar erst unter Immunsuppression impfen. Und wie gesagt, das ist oft, also ich würde sagen, eine sehr, sehr individuelle Entscheidung bei jedem Patienten, wo man sagt, ja, ich behandle jetzt erstmal den Schub oder Patient ist vielleicht außerhalb eines Schubes, dann nehme ich mir die Zeit, wenn er dann wieder stabiler ist und impfe erst, bevor ich starte, oder habe ich eben so einen sehr hochaktiven Patienten vor mir, wo ich vielleicht auch zeitnah starte. Und dann müssen wir auch noch differenzieren zwischen den Erkrankungen. Es gibt ja Erkrankungen wie zum Beispiel die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen, wo wir manchmal gerade in dieser Erstphase der Erkrankung so Schubcluster auch erleben, wo es tatsächlich so ist, wo wir fast immer zeitnah starten.
Einen Punkt haben Sie gerade angesprochen. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie aktiv oder aggressiv die Immunsuppression ist. Wenn Sie, Herr Schelling, das für uns nochmal einteilen, die verschiedenen Stufen der Immunsuppression, das hat ja einen Einfluss auf das, was wir impfen dürfen und wann wir impfen dürfen.
Ja, absolut. Und hier ist tatsächlich das STIKO-Papier von 2019, in dem ja diese verschiedenen Klassen von Immunsuppressiva auch entsprechend eingeteilt werden, sicherlich sehr, sehr hilfreich. Grob kann man sagen, ist es wie immer so eine wunderbare Dreier-Einteilung, die wir uns auch mal gut merken können. Stufe 1 sind Therapien, die eben nur ganz geringgradige oder keine immunsuppressive Wirkung haben, also wo man im Endeffekt so weitermachen kann, wie wenn jemand gar kein Immunsuppressivum hätte im Sinne des Impfens, also auch was die Lebendimpfung betrifft. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die Maximalstufe, das sind Therapien, wo es außer Frage steht, dass die immunsuppressive Wirkung so stark ist, dass man da nichts mehr in Richtung Lebendimpfung machen sollte. Rituximab gehört dazu, natürlich hochdosierte Steroide gehören dazu, MTX in hohen Dosen und so weiter. Und dann gibt es diese Zwischengruppe dazwischen, wo man eben eine gewisse immunsuppressive Wirkung hat, die aber noch gering ist, wenn die Dosis auch niedrig ist, also eben niedrig dosiertes MTX oder auch niedrig dosierte Steroide für kurzen Zeitraum. Und das ist so dieser Kann-Bereich, sage ich mal, wo man diskutieren kann, im Einzelfall überlegen kann, ob man nicht doch die Impfung macht. Ich sage auch mal so, in der praktischen Erfahrung bewegen sich die meisten Therapien tatsächlich im Bereich der relevanten schweren Immunsuppression, insbesondere die Antikörpertherapien. Und hier letztendlich ist die Frage dann ohnehin schon klar beantwortet. Dann kann man eben die Totimpfstoffe problemlos nehmen, aber eben die Lebendimpfstoffe nicht. Aber an sich gibt es diese wunderbare Dreier-Einteilung und in dem STIKO-Papieren kann man die auch sehr, sehr schön nachschauen und nachlesen, in welche Klasse jeweils die jeweiligen Substanzen einzuteilen sind.
Herr Schelling, wenn jetzt ein Patient mit einer neuroimmunologischen Erkrankung zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, ich brauche jetzt alle möglichen Impfungen, hat der die Informationen dabei, die Sie brauchen, oder ist da Nachholbedarf?
Na, da gibt sich ein buntes Bild, sage ich mal so. Also es gibt Menschen, die kommen wirklich mit einem wunderbaren, sage ich mal, einer wunderbaren To-Do-Liste, einer wunderbaren Checkliste vom Spezialisten, wo eben draufsteht, die und die Impfung möchte ich gern haben, weil die und die Therapie stattfindet und die ist so und so immunsupprimierend. Also diesen Zustand gibt es. Es ist aber auch die Möglichkeit, dass eben der Patient nur diesen Satz in den Raum stellt und der Hausarzt erstmal so da sitzt. Ich muss aber natürlich auch hier mal sagen, ganz klar, auch Hausärzte sollten grundsätzlich über diese STIKO-Empfehlungen informiert sein und sollten zum Beispiel auch eine Impfsoftware haben, wo sie dann eben mit einem Klick die Immunsuppression eingeben können und dann auch ganz einfach sofort ihre Impfsoftware ihnen einen Impfplan generiert. Also es ist nicht so, dass hier nur die Spezialisten in der Bringschuld sind. Es wäre schön, wenn da was mitgegeben wird. Es wäre schön, wenn da eine Art Auftragsliste erstellt wird. Aber ich sage mal, grundsätzlich in einer idealen Welt, für die wir uns hier ja einsetzen, sollte natürlich von beiden Seiten die Kompetenz da sein und dann auch bei der Frage des Patienten sofort das Licht angehen.
Das war ein klares Statement. Hat mich jetzt auch ein bisschen entlastet. Vielen Dank. Frau Kümpfel, wenn Sie jetzt einen Patienten haben mit einer neuroimmunologischen Erkrankung, dann geht es ja nicht nur um den Betroffenen, sondern auch um das Umfeld. Empfehlen Sie da auch sehr stark, dass das Umfeld sich auch vernünftig durchimpfen lässt, oder ist das noch kein großes Thema?
Doch, es ist inzwischen Thema bei uns noch gar nicht so lange, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir haben uns eben, ich glaube, angestoßen auch durch die Covid-Pandemie und diese ganzen Impfthemen haben wir uns wirklich in den letzten 2-3 Jahren viel damit beschäftigt. Und inzwischen sprechen wir dann auch das an direkt, dass auch Angehörige sich ausreichend impfen sollten für ausreichenden Schutz eben der Betroffenen. Gerade wenn zum Beispiel auch, wenn die Patienten schon unter Immunsuppression sind, damit diese Patienten eben dann geschützt werden, empfehlen wir das aktiv und sprechen es auch an in unserer Sprechstunde, ja.
Herr Schelling, Sie sind ja nur der Profi in Sachen Impfen. Was oder wo würden Sie sagen, ist das größte Defizit und was wäre wichtig, dass Sie es jetzt mal ansprechen, damit es alle, die hier zuhören, gehört haben?
Also wir haben es ja heute schon diskutiert. Ich glaube, wirklich wichtig ist, wenn irgendwie von Seiten des Spezialisten die Möglichkeit besteht, noch ein paar Wochen zu warten mit der Therapie oder der Therapieeskalation, dass man dann wirklich aktiv wird, den Hörer in die Hand nimmt und wirklich den Hausarzt auch vielleicht mal anruft und sagt, hör zu, wir haben jetzt noch den und den Zeitraum, bitte, bitte schau, dass du da die Impfungen durchbekommst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message. Einfach kommunizieren miteinander, sprechen miteinander, auch Ängste, Sorgen abbauen. Viele Hausärztinnen und Hausärzte sind bei den Impfungen immer noch sehr unsicher. Kann ich es machen, kann ich es nicht machen? Kennen oft die immunsuppressiven Therapien nicht. Da muss man auch ihnen dann im Zweifelsfall ein bisschen helfen und sagen, hör zu, das und das ist eine relevante Impfung. Und dann wirklich dran denken, dass man auch jeden Termin nutzen kann. Also das Thema Koadministration ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, die Leute dann nicht 8-mal einbestellen für 8 Impfungen, sondern idealerweise das Ganze an 2 oder 3 Terminen erledigen. Denn man kann wunderbar links und rechts impfen, auch mehrere Impfungen auf einer Seite machen, dass die Leute auch nicht zu viele Termine haben und zu oft dann nochmal kommen müssen. Das verzögert den Beginn der Therapie dann um einen nicht notwendigen Zeitraum.
Herr Schelling, das war ein fast schon ein griffiges Schlusswort, muss ich sagen, um das alles zusammenzufassen, was wir heute gelernt haben und auch praktisch umzusetzen. Denn das habe ich gelernt, die Verknüpfung zwischen den Zentren, auch hier den Zentren, die neuroimmunologisch arbeiten, und den Hausärztinnen und Ärzten, das ist etwas ganz Wichtiges. Und das ist, glaube ich, in der Realität noch verbesserbar. Und wenn wir mit unserem Podcast heute dazu beigetragen haben, dass sich diese Verknüpfung verbessert, dass das Thema Impfen noch mehr in dem Bewusstsein der Ärztinnen und Ärzte und auch der Patientinnen und Patienten ist, dann haben wir viel erreicht. Und damit danke ich Ihnen für das Gespräch. Ich danke allen, die zugehört haben bei unserem Podcast und freue mich schon auf den nächsten Podcast, Let's Talk Neuro. Und da werden wir das Thema Impfen unter besonderen Konstellationen der Neuroimmunologie noch einmal aufnehmen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen beiden.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.